Die 410. Folge des Sneakpods wird kein schlechter Knock-Knock-Joke. Denn wir besprechen für euch heute den neuen Eli Roth-Film mit dem gleichen Namen. Mit mir hier das einzige Tier, das Monogamie betreibt, Robert Krüger.
Stimmt überhaupt nicht. Knock-Knock. Ja, Stefan Giesbert ist there.
Ja, hier.
Die heiße Blondine.
Über die Frauen müssen wir uns gleich noch unterhalten. Aber bis dahin, Knock Knock, worum ging's?
Oh Gott. Es ist ein... Knock Knock ist ein, ich glaube, das ist das Genre des Home Invader Horrorfilms.
Ein Horror Mystery Thriller.
Ja, Horror ist ein bisschen auch das falsche Wort. Das ist nicht so richtig Horror, aber kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall ist es Home Invasion. Wir haben einen Familienvater namens, ist egal, gespielt von Keanu Reeves. Am Anfang des Films sehen wir ihn in trauter Zweisamkeit mit seiner Frau und dann gibt es noch zwei Kinder. Die fahren dann aber alle weg, irgendwie über, keine Ahnung, das Wochenende oder so, weiß ich nicht genau. Und er ist zu Hause und arbeitet noch spät. Die ganze Familie wohnt in einem wirklich schicken, großen, riesigen Haus mit sehr designermäßigen Dingen. Die Frau ist Künstlerin und hat da so Skulpturen irgendwie im Garten stehen. Und er ist jetzt allein zu Hause, hört irgendwie laut Musik und sitzt am Computer und macht da so, der Film ist sehr, sehr bemüht, sehr modern zu wirken. Er sitzt dann da an seinem Computer und architektiert irgendwas und hat einen 3D-Drucker zu Hause und Instagram wird erwähnt und so. Also der Film versucht unbedingt modern zu spielen.
Super krass und modern, oder?
Ja, genau, so mit 3D-Drucker, Instagram, Facebook und alles wird irgendwie zusammengerührt. Und Uber und also alles ist drin, so. Also es ist sehr, sehr, sehr 2015. Wird wahrscheinlich schlecht altern, nehme ich an. Egal, jedenfalls, er ist da zu Hause und plötzlich klopft es an der Tür. Und vor der Tür stehen zwei sehr heiße junge Blondinen und sind vom
Regen. Eine ist nicht blond.
Eine ist nicht blond, stimmt. Eine Brünette, eine Blondine. Und sind sehr knapp bekleidet, wollten auf eine Party, haben sich verlaufen angeblich und sind verloren und es regnet und alles ganz furchtbar. Und ob sie nicht reinkommen können, aber sie wollen auch nicht stören und aber vielleicht sein Telefon mal benutzen oder sein Internet, das wäre irgendwie cool, weil dann könnten sie irgendwie organisieren, dass sie da doch noch landen, wo sie eigentlich hin wollten. Und er ist natürlich Gentleman und lässt sie rein und dann haben wir halt die zwei im Haus. Und während sie darauf warten, dass das Uber kommt, mit dem sie wieder wegfahren wollen, kommt man sich dann so ein bisschen ins Plaudern. Und das Thema ist relativ schnell bei Sex und allem möglichen Dingen unter der Gürtellinie und die beiden stellen sich als sehr, sehr offenherzig dar, was diese Themen angeht und wollen ihn verführen. Und ab da wird es mysteriös, wild und gruselig und ich sag mal so, das Uber erwischen sie nicht unbedingt. Wie weit würdest du noch weiter erzählen oder sollen wir es dabei belassen?
Ja, ich denke, das reicht.
Vielleicht sind die nicht so nett, wie man denkt, könnte man sagen.
Ja.
Die sind nicht nur heiße Bräute, sondern haben vielleicht noch Hidden Agenda, wie der Amerikaner sagt. Ja. Wie fanden wir das?
Ich fand es nicht so doll.
Ich auch nicht.
Es zog sich,
Es war auch so bemüht irgendwie. Also Keanu Reeves sollte unbedingt der heiße, leicht gealterte, vielleicht so, aber immer noch geile Familienvater sein, der irgendwie immer noch auf die jungen Damen immer noch so eine Ausstrahlung hat. Also dass sie den schon irgendwie ernsthaft heiß finden könnten. Ich meine, hat er bodymäßig, ist es ja auch noch ziemlich okay und so und ist ja auch ein Schilder. Aber dem setzt man dann entgegen zwei wirklich, wirklich, wirklich heiße Geräte. Also ohne jede Frage, zwei wunderschöne Frauen. Die halt aber...
Sehr schön formuliert. Wirklich heiße Geräte, wunderschöne Frauen.
Ja, ich wollte es mal immer ernsthaft auf den Punkt bringen, dass die Leute keine Zweifel offen bleiben.
Sie sind sehr schön, aber sie verhalten sich wie heiße Geräte.
Und ja, und dann aber auch extrem klischeehaft. Also das ist ja so dick aufgetragen, das ist ja völlig over the top, unbelievable, halt, du fragst dich so als männlicher Regisseur, wie könnten wir die zeichnen, dass sie alle männlichen Abziehbildfantasien erfüllen und jegliche Zweidimensionalität vermissen lassen. Also im Grunde sind die Pin-Up-Girls aus einem Playboy. Immer heiß, immer willig, immer, also alles, was so im auf dem Anforderungskatalog einer Pornodarstellerin steht, und auf gar keinen Fall irgendwas dahinter. Bloß nicht irgendwie zu komplex machen, bloß nicht irgendwie, dass die Frau andere Bedürfnisse mitbringt, als dem Mann zur lustvollen Gespielin zu gereichen. Mehr muss da nicht sein, denn sonst funktioniert dieses abziehbildartige Ding nicht, was man transportieren will. Und genau das sind sie dann. Also sie sind so Projektionsflächen seiner dunklen Fantasien. Und so stellen sie sich dann halt da und kommen in sein Leben rein und erzählen ihm was von irgendwelchen Dreiern mit Flugbegleiterinnen und ob er nicht immer mal daran denkt und hier Sex unter der Dusche und ich weiß nicht was alles für
ja, das volle Programm halt.
Das volle Programm also. Und das wird ihm dann halt so angeboten. Und das ist so dick aufgetragen, dass du da sitzt und dir denkst, ach ja, das auch noch, das auch, ist ja klar, nee, natürlich. Und also ist halt völlig over the top.
Ja.
Und das nervt ein bisschen, weil das ist so plakativ und dumm gemacht. Ist schön irgendwie inszeniert von der Kameraarbeit und so ganz cool gemacht eigentlich, wie er dann immer, wenn sie ihm auf die Pelle rücken, immer so ein Stückchen zurückgeht und immer noch einen neuen Stuhl findet in der Wohnung.
Genau. Gefühlt gibt's 15 Stühle, weil sie setzt sich dann immer neben ihn ganz eng und dann sitzt er plötzlich wieder gegenüber und die Kamera läuft auch die ganze Zeit rum. Also ist natürlich geschnitten, es ist kein One-Take oder sowas. Aber sie kämpfen halt die ganze Zeit so miteinander. Sie immer zu ihm und er immer weg, immer weg. Es gefällt ihm, aber er möchte halt dann doch irgendwie die Flucht ergreifen.
Genau. Und dann packt der Film, wie eigentlich jeder Horrorfilm, ohne jetzt groß in die Geschichte zu sehr ins Detail zu gehen, aber das kann man glaube ich sagen, und das macht ja sowieso jeder Horrorfilm, so eine Moralkeule halt aus. Im klassischen Horrorfilm ist es auch immer die irgendwie Sex mit irgendwem hatte, die als erstes bestraft wird. Und hier ist es dann halt der Mann, der bestraft wird. Und du bist möglicherweise fremdgegangen oder hast Gedanken an Fremdgehen und demzufolge wird dir das dann heimgezahlt. Also die Moralkeule ist auch dann so dick aufgetragen und wird so schwungvoll gehauen, dass du dann auch denkst, ja, okay, hat es jetzt noch irgendeine Ebene, die mir noch, also wo man sich noch versucht daran abzuarbeiten oder ist es echt nur das? Und das hat mich sehr enttäuscht zurückgelassen.
Ja, vor allen Dingen, es gab ja, also als sie in das Haus gekommen sind, gar keinen Grund für diese Moralkeule. Das ergibt sich ja erst dadurch, dass die miteinander interagieren.
Ja gut, also, der, ich sag mal sozusagen, die ja, Ankläger.
Sie wollen in gewisse Situationen bringen und dadurch lädt er
Anklagenswertes produzieren, ja. Und dann genau. Richter gleich in einer Person, ja.
Ja, genau.
Ja, Mai, aber trotzdem, das ist halt, das kann man schon noch intelligenter basteln, oder?
Ja, klar. Also, man hätte ihn halt irgendwo anders irgendwas erleben können. Also, es wäre total einfach gewesen.
Ja, insofern ist relativ schnell dann absehbar, wo das hinführt. Man ist natürlich nett anzuschauen, aus zwei schönen Frauen quasi in diesem Fall den Slayer zu machen. Was halt traditionell eher irgend so ein Axtmörder-Typ mit Narben in der Fresse ist, hast du jetzt hier zwei schöne Frauen, die da möglicherweise die Bedrohung sind. Natürlich erfordert das dann auch wieder, dass die Handlung so ein paar etwas unglaubwürdige Stunts hinlegt, wo man sich denkt, ja, der Typ ist irgendwie wahrscheinlich so stark wie beide zusammen. Da muss man dann halt als Drehbuchautor auch irgendwie so um so ein paar Ecken rennen, damit die ihn überwältigen können, damit die ihn irgendwie in den Griff kriegen.
Ja, das war, fand ich, sowieso die ganze Zeit irgendwie so das Problem, dass immer Sachen konstruiert wurden und man gemerkt hat, dass jetzt hier wieder was konstruiert wird.
Genau.
Fand ich sehr mühsam, sehr schwer, sehr nervig. Also.
Ja, bin ich völlig bei dir. Das Ende hingegen so enttäuschend der Film über die meiste Phase ist. Ich meine, es ist natürlich Sex mit schönen Frauen drin, der auch sehr ausgiebig von gefilmt wird. Für die Damenwelt ist da nicht so viel zu sehen. Also Keanu Reeves sieht man maximal mal einen nackten Arsch. Da wird jetzt nicht so groß aufgeschippt. Da hatten sie dann wohl doch nicht genug Geld. Die Damen waren offensichtlich günstiger, was das angeht, dass sie sich ausziehen. Weiß ich nicht, war ein bisschen ungleich geteilt so, weißt du, dauernd siehst du Brüste und nackte Frauenärsche und so und dann Keanu Reeves mal so in so einem Viertelsekunden-Take eine halbe Arschbacke oder so.
Das war wahrscheinlich der Beleuchter.
Wahrscheinlich. Aber das finde ich dann immer so albern, weißt du, wenn du dann so weißt, okay, das ist jetzt der große Star, der macht sich nicht nackig. Und die Damen, wo die Schauspielerinnen irgendwie, ich hab's jetzt nicht hinterher recherchiert, aber ich hatte keine von beiden schon mal gesehen. So, ja. Da ist es dann okay, die sind dann voll nackt und so. Finde ich dann auch immer irgendwie albern. Entweder ist das jetzt Sex, dann sind sie beide nackt und dann sehe ich das auch. Oder wir schneiden alles so amerikanisch und überall liegen Decken drüber, dann ist es aber auch komplett so. Und dann aber immer die Frauen nackt und schön voll Großaufnahme und eher immer so hingestellt, dass du nichts erkennen kannst. Finde ich dann immer extrem albern.
Ja, das ist quatschig. Oder man schneidet halt weg.
Also, ja, eben. Dann sollen sie
zeigst wieder, du so viel, wie du zeigen willst, so ein bisschen und dann schneidest du weg. Der Rest ist eh klar.
Genau.
Obwohl da brauchte schon.
Es brauchte hier ein bisschen mehr, aber auch das kann ich dann zeigen, ohne dass ich dauernd die Brüste von den Frauen voll inszeniere und sage: Guck mal hier, wir haben nackte Darstellerin, wie geil ist das denn? Schau mal hierher und guck mal hier nochmal her und guck mal da. Und jetzt siehst du nochmal einen verschwitzten Rücken von Keanu Reeves und dann wieder nackte Brüste in Großaufnahme. Gut, war natürlich für uns Männer jetzt trotzdem schön anzusehen, das ist zweifelsohne richtig, aber ich fordere Ausgleich. Ansonsten war der meiste Teil des Films irgendwie anstrengend einfach, weil, wie gesagt, was du gesagt hast, diese Konstruiertheit. Und dann aber das Ende, zugegebenermaßen dadurch, dass sie diesen Schlusssong Where Is My Mind von den Pixies aus dem Fight Club Soundtrack einfach mal raushiefen und für eine sehr ähnliche Setting in diesem Film einbauen am Schluss. Und ich weiß nicht, immer wenn ich Where's My Mind von den Pixies höre, geht mein Herz auf. Und demzufolge hatte ich dann am Schluss in diesem Film plötzlich so eine Art Versöhnungsgefühl und dachte mir, das ist eigentlich ein relativ cooles Ende für einen relativ beschissenen Film. Deshalb war ich, als ich rausgegangen bin, gar nicht so genervt, wie ich gewesen wäre, wenn das Ende irgendwie anders inszeniert worden wäre. Also für so einen Moment, auch wenn ich dem Ende von der Sache her, von dem, was faktisch passiert ist, auch sagen würde, was ein Scheißende, die Art, wie es gemacht war und dieser blöde Humor, der dann plötzlich noch reinkam mit dem Handy, war plötzlich nochmal so ein blöder Gag, der aber irgendwie ganz lustig war.
Hau rein. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist, dieses Ende versöhnt einen so sehr für alles, worüber man sich vorher geärgert hat, was man vorher vielleicht doof fand, was bemüht war und ich finde, es lässt einen dann auch nochmal mit so einem anderen Gedanken, jetzt dürfen wir nicht zu viel reden, mit einer ganz anderen Denkansatz, um das alles zu erklären, was man da gerade gesehen hat, zurück. Und das fand ich da auch sehr versöhnlich, aber es hat nicht gereicht, dass ich jetzt irgendwie meinen Zettel bei Mittel reinschmeißen konnte.
Ich glaube, wir haben beide bei Daumen runter reingeschmissen, gell?
Und alle gefundenen Zettel auch noch. Hey, wir haben das Ergebnis verfälscht.
Wir haben das Ergebnis verfälscht. Jetzt können wir ja gerade nochmal live gucken, wie denn das Ergebnis ausgegangen ist. Ich schau mal. Achso, wir haben es schon ausgerechnet. Es sind,
du hast es doch schon.
Ja, ich habe es schon eingetragen. Du hast ja recht.
Dokument.
Du hast ja recht. Also die Sneak-Leute haben nach meiner patentierten Falschumrechnung insgesamt 2 von 10 Punkten vergeben. Aber ich sage jetzt auch nochmal, wie viele Leute es bei Daumen runter reingeworfen haben. 74%.
Das ist schon ordentlich.
74% haben quasi in die Kiste mit der schlechtmöglichsten Bewertung reingeworfen. Das sagt einiges aus, finde ich, über den Film. Also Keanu Reeves und 2 schöne Frauen in einem eher unterdurchschnittlichen Möchtegern-Horrorfilm. Das Ganze nennt sich Knock Knock und jetzt müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das anschauen möchtet. Läuft ab dem 10.12. im Kino an. Nächstes Thema.
Du warst in der Vorwoche auch in der Sneak, hast es aber nicht zum Podcasten geschafft.
Weil ich noch unterwegs war in deutschen Landen.
Ich habe letzte Woche irgendeine Geschichte erzählt, wo du warst, aber ich kann es mich nicht mehr daran erinnern.
Wir waren ins Allgäu gefahren, um den Bus in sein Winterlager zu bringen.
Oh.
Da musste ich natürlich zurück mit dem Zug fahren, weil ich hatte ja dann kein Auto mehr.
Stimmt.
Und der kam erst an, da habt ihr schon eine lange Sendung gemacht. Hatte auch 20 Minuten Verspätung. Da war der schon fertig.
Halt. Was ist der zweite Punkt einer jeden Sneakpot-Sendung?
Warte, ich muss das nochmal mit diesem Wum-Wendelin betonen. Halt. Nicht? Die Hörer wissen, was ich meine. Die Droge der Wahl. Herr Giesbert, was gibt's?
Ich habe letzte Woche für ein Catering-Event ein bisschen Alkohol nachbestellen müssen. Und da mir schon etwas länger aufgefallen ist, dass mein Bourbon ausgegangen ist, habe ich mal größere Mengen, also 4 Flaschen Bourbon bestellt.
Und? Was ist es?
Und davon öffne ich jetzt eine Flasche und die nennt sich Noah's Mill.
Aha.
Ja,
ich hörte davon.
Mit geschmeidigen 57%.
Boah, dicke Nummer.
Ich mach jetzt mal auf.
Mach mal auf. Wie viel? 57?
Ja.
Scheiße. Habe ich gerade Scheiße im Podcast gesagt?
Nee, sowas machen wir nicht.
Ich muss gerade nochmal ein Glas Wasser trinken, statt das Loch zu moderieren. Aber wir sind ja hier nicht.
Das ist gut, das mögen unsere Hörer.
Wir sind ja hier nicht im Radio, wo man immer jedes Loch zumoderieren muss, weil sonst irgendwie so ein Notfallprogramm anspringt. Ich habe das gehört. Es hat Flop gemacht.
Ja.
Pass auf.
Bisschen hoch.
Kann ich auch. Achtung.
Oh, sehr fein.
Ich dachte, ich gewinne heute mit den Prozenten. Ich war gerade eben koreanisch essen und habe danach einen Gin getrunken, einen Gin Tonic. Herr Giesbert will eingießen, ich muss kurz Maul halten. Du hättest dein Mikro doch auf High stellen sollen, man hört da gar nichts von.
Oh, das ist halt blöd.
Das muss ich in der Post hochziehen. Also ich war gerade eben essen und danach habe ich noch einen schönen Gin Tonic getrunken. Kennst du Portobello Road Gin?
Ja.
Findest du den okay?
Ich glaube, ich mochte ihn. Ich habe ihn mal bei einem Gin Tonic Tasting beim Olli verkostet.
Ich mochte ihn auch, er ist sehr mild. Das trotz 47%. Und jetzt bin ich hier nach Hause gekommen, jetzt hatte ich Bock irgendwie weiter Gin zu trinken.
Ja.
Aber ich hatte keinen Bock irgendwas zu mixen, also was nimmt man?
Alambique.
Richtig, Alambique, fast gelagerten Gin. Und jetzt dachte ich mir, mit meinen 56,8% werde ich ja hier wohl, aber leider nein, der Giesbert hat 0,2% mehr.
57,15.
Ach, verdammt, noch 0,35% mehr. Skandal.
Dafür gießt du dir großzügiger ein. Das macht dich sympathisch.
Ups. In ein Rumglas übrigens. Sehr stilfremd.
Ich gieße es in ein Nolibrat-Glas ein. Auch nicht viel besser.
Nee. Gut, genug des Rumgenördes. Cheers.
Cheers.
Prost.
Cheers.
Oh, das ist fein. Oh, ist das geil. Der Giesbett guckt nicht so glücklich wie ich.
Krass.
Was da
krass. Saugut, ja. Den habe ich in Berlin im Immerträum mal getrunken in einem Drink.
Berlin ist ein gutes Thema. Da bin ich nächste Woche. Nächste Woche bin ich wieder nicht in der Sendung. Denn da komme ich erst zurück. Da muss die schon geschnitten sein.
So.
Ja, hab
wo bist du denn?
Habe ich Geburtstag und dann fahre ich nach Berlin.
Ah, apropos, wenn die Sendung rauskommt, liebe Hörer, dann habt ihr noch 4 Tage. Nein, das machen wir diesmal nicht.
Ach, ihr könnt mir gerne alle am Samstag gratulieren.
Ja,
hab ich am
Samstag, der Boff hat Samstag.
Habe ich am Samstag? Ich weiß das doch nicht.
Ja, am Samstag.
Oh, weißt du, was mich fertig macht hier während dieser Aufnahme? In der Pre-Show ist mir die Batterie in meinem Trackpad, in meinem Tragic MacPad leer gegangen. Und jetzt fasse ich dauernd da drauf und versuche meinen Mauscursor zu bewegen und denke jedes Mal im ersten Augenblick, der Computer ist abgestürzt, weil sich die Maus nicht bewegt, dabei ist nur die Batterie leer. Du hast da eine Fliege, die ist da gerade vorbeigeflogen, das sieht sehr eigenartig aus.
Dann bei mir?
Ja, das war gerade so ein Punkt da so, hinten, naja, hinter dir. Jetzt muss ich kurz gucken, wann ich Geburtstag habe. Tatsächlich am Samstag.
Ich habe Tragic MacPad weg, damit dir das nicht nochmal passiert.
Du bist jetzt hier rüber. Hier hinten, hört man mich noch?
Ja, mal hatte ich.
Ich habe das jetzt so weit weggelegt, dass ich da nicht mehr dran komme. Dann kann mir das nicht mehr passieren.
Sehr gut.
So, jetzt aber zurück zum Thema, was ich... Oh, jetzt muss ich eine Kapitelmarke setzen, habe die wieder die Maus nicht gefunden. Es macht mich rasend. furchtbar.
So, der Erik ist zurück. Erik, ich würde zurückspulen, es war lustig.
Ja, das ist, ich weiß nicht. Das ist, wenn so Infrastruktur zerbröselt, weißt du, da wirst du wahnsinnig bei. Die ist ja nicht umsonst da. Die hat man nicht umsonst gekauft und dahingestellt. Die muss funktionieren. Also, zurück zu dem Film aus der Woche davor, wo ich nicht mit aufnehmen konnte, aber als einziger in der Sneak war und deshalb noch einen weiteren Sneak-Film nachzutragen hätte. Name des Films, The Gift, also sowas wie Das Geschenk. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich glaube, da stand tatsächlich bei uns auch einfach nur The Gift. Der hat wahrscheinlich keinen neuen deutschen Titel. Oder das ist sogar der deutsche Titel, keine Ahnung. Thema ist auch wieder...
Jason Bateman.
Oh. Ja, ist auch wieder Horror, Mystery, Mystery, Horror, Thriller. Wie heißt das so schön? Beschämen durch Beschenken. Wir lernen ein Paar kennen, genau wie in dem Film, den wir eben besprochen haben, wohnen sie in einem sehr übertrieben designermäßigen Haus mit...
Stimmt, das hast du gesagt bei diesem Film am Anfang. Das gleiche Haus wie letzte Woche,
Ja, genau. Also weißt du, so freistehendes Haus mit Boden, also so raumhohen Fenstern vom Boden bis zur Decke, an mehreren Wänden nebeneinander, sodass du einen riesigen, lichtdurchfluteten Wohnzimmerbereich hast. Und offene Küche und so richtig halt nobel, und dann wohnen sie da eben, sind frisch eingezogen. Der Film eröffnet mit der Sequenz, wo sie mit dem Makler sich dieses Haus aussuchen und da eben einziehen dann und macht dann einen Schnitt zu, alle Kisten mehr oder weniger schon ausgepackt, alles schon halbwegs gut eingezogen, noch nicht ganz komplett, aber das meiste steht. Und dann treffen sie relativ am Anfang beim Einkaufen einen alten Freund von Jason Bateman. Also Jason Bateman ist die Hauptfigur, dann haben wir noch seine Frau in dem Film, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wie die Schauspielerin heißt, kam mir aber auch nicht bekannt vor. Und jetzt treffen sie einen Typen, den er offensichtlich kennen müsste, zumindest kommt er auf ihn zu, kennt seinen Namen und weiß, wer er ist und so, und dann kommt halt relativ kurz danach raus, okay, jetzt erinnert er sich so langsam, das ist ein alter Schulkamerad von ihm. Und dieser Schulkamerad ist jetzt nicht nur zufällig beim Shopping aufgetaucht, sondern plötzlich steht ein Geschenk vor der Tür. Und es ist irgendwie irgendeine nette Kleinigkeit, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das erste, weiß ich nicht mehr, was das war. Das zweite ist eine Flasche Wein oder sowas. Und da tauchen immer so Geschenke auf. Da steht dann immer so eine Nachricht von ihm dran, dass er sich so gefreut hat, ihn wiederzutreffen und viel alles Gute zum Einzug oder sowas. Und die Frau ist dann allein zu Hause. Die ist so irgendwie Designerin oder sowas und arbeitet auch immer zu Hause und geht dann immer joggen und so. Und dann ist sie allein zu Hause. Und dann kommt dieser Typ dauernd vorbei. Und klopft immer und fragt, ob diese Jason Bateman-Figur da ist. Und der ist natürlich immer arbeiten. Aber man hat schon so ein gewisses Gefühl von, das hätte er doch wissen müssen, dass der tagsüber arbeiten ist. Warum, der kommt doch jetzt nicht, also der kommt vorbei und kriegt gesagt, der ist arbeiten, der kommt erst heute Abend. Und dann ist er immer ganz freundlich und will nicht stören. Und sie bietet ihm dann doch an, reinzukommen. Und dann guckt er sich so betont interessiert in der ganzen Wohnung um, als ob er sich alles einprägt, aber sie steht mit dem Rücken zu ihm in dem Augenblick und deshalb, wir Zuschauer kriegen das mit und sie kriegt das nicht so richtig mit und irgendwie hast du sofort das Gefühl, der Typ ist irgendwie creepy. Und im Laufe des Films wird er dann auch sehr viel offensichtlicher creepy und die Frage ist halt, was steckt dahinter? Also ich meine, die sind alte Schulkameraden, die kennen sich von früher und irgendwas muss ja da vorgefallen sein und die Frau will das dann auch irgendwann wissen und der Mann fängt an, sich seltsam zu verhalten und dann haben wir halt dieses Spannungsfeld zwischen diesem creepy Typen, der sie irgendwie stalkt so ein bisschen. Also ein Stück weit ist es ein Stalker-Film, ein Stück weit ist es ein Horrorfilm, weil irgendwann auch nicht mehr klar ist, ob der nicht möglicherweise auch mal im Haus war, wenn sie nicht da waren oder im Haus ist, wenn sie da sind, ohne dass sie es wissen. Das bleibt aber alles immer so ein bisschen im Dunkeln, das sind immer so Vermutungen und die sind sehr gruselig, also was heißt sehr, ist vielleicht das jetzt so übertrieben ist nicht, aber die sind gruselig inszeniert, die sind so ein bisschen Suspense-mäßig inszeniert und die Frage bleibt halt, was ist da vorgefallen, wer verschweigt hier irgendwas und ist der Mann, den ich, mit dem ich geheiratet habe, mit dem ich zusammenlebe, hat der vielleicht ein dunkles Geheimnis oder ist das einfach nur ein Typ, der nicht mehr ganz sauber ist oder was passiert hier eigentlich? Und diese Frage wird dann beleuchtet im zweiten Teil des Films. Hm.
Ach so, das heißt, sie haben auch Probleme miteinander und so.
Anfangs überhaupt nicht. Anfangs sind sie ein
absolutes. Nee, aber Glück. Die kommen dann dadurch, dass kommen. Dieser Typ immer auftaucht.
Ja, die kommen dann dadurch, genau.
Okay.
Ja, also ich finde, die Geschichte ist so als Stalking-Geschichte und als dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit Geschichte durchaus brauchbar. Aber ich finde die Art, sie mit so Schockmomenten und so Jumpscares und so einem Quatsch, auch wenn es nicht übertrieben viel ist, so 3, 4, 5 davon sind drin, zu inszenieren, das ist eigentlich unnötig, fand ich. Man hätte die auch als normale Thriller-Geschichte ohne diese Horror ist das falsche Wort, da ist jetzt nicht, da wird niemandem der Kopf abgehackt oder sowas, aber die Art, wie manchmal Bildsprache benutzt wird oder wie manchmal so Knalleffekte so reindonnern, dass die Leute fast in den Sitzen springen, okay, das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Also der Film, die Geschichte, das hätte man auch so erzählen können. Dann fand ich ein paar von den Charakterentwicklungen, vor allen Dingen die Jason Bateman-Figur, die gegen Ende unlogischer und immer unlogischer handelt, einfach weil sie das so tun muss, damit die Geschichte so ausgehen kann, wie der Regisseur sich gedacht hat, dass sie ausgehen soll. Oder das fand ich alles ein bisschen hinkonstruiert. Insgesamt war der aber deutlich besser und spannender und man wollte eher wissen, was ist da jetzt, was steckt da jetzt dahinter, was da passiert, wie der Film, den wir diese Woche gesehen haben, also der vorbesprochen haben, auch wenn die beide irgendwie der hier ist auch ein Stück weit Home Invasion, der hier ist auch ein Stück weit Bestrafung für Dinge, die du gemacht hast. Aber ist insgesamt der bessere Film. Richtig gut fand ich ihn trotzdem nicht. Die Sneak-Zuschauer haben ihm, jetzt muss ich das kurz ausrechnen, aha, jetzt sage ich hier solche Sachen an und dann lege ich nicht nach. Ist natürlich auch toll.
Dir ist auch aufgefallen, dass wir noch gar keine Punkte für den ersten Film gegeben haben.
Oh, sollen wir das noch machen?
Das ist wieder ein Durcheinander heute.
Skandal. Ich schneide das nicht zurück.
Mach erst mal das also, hier fertig und dann gehen wir zurück.
Okay. Also das Sneak-Publikum hat ihm 8,2 gegeben, was ich derbe zu hoch finde. Derbe zu hoch. Ich würde ihm 5,0 geben. Einfach weil es am Ende so darauf angelegt ist, dass der Böse bestraft werden muss und dass wir das jetzt mal so richtig durchexerzieren. Du sitzt dann da und denkst dir, ja, und noch einen drauf und noch einen, naja, ist ja richtig, komm, gib's ihm dreckig. Also irgendwann war es mir dann albern. Also ich wollte es dann, fand es nicht mehr glaubwürdig zurechtgemacht, die Geschichte. Auch wenn die grundsätzliche Idee erstmal so ganz cool war von dem Film. Und ich glaube, wenn man diese Horrorelemente weggelassen hätte und hätte sich mehr darauf besonnen, dass das ein Thriller sein müsste, dann erinnerte der mich auch so ein bisschen an, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Mit Ben Affleck, mit der blonden Frau, die dann verschwindet und sie beschuldigen ihn. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber die Hörer wissen sicher, was ich meine.
Der hast du vor 2, 3 Wochen gesprochen.
Nee, eher vor 2, 3 Jahren.
Was?
Oder einem. Weiß ich oder so. Nicht. Ja, und ja, okay. Also 5 Punkte kann man gucken, kann man auf jeden Fall besser gucken als den aus dieser Woche, als Knock Knock. Aber so richtig toll ist er auch nicht. The Gift.
Okay.
Und jetzt
kommen wir. Jetzt müssen wir nochmal kurz den Rücksprung machen zu Knock Knock. Wie viel Punkte würdest du ihm geben? 3 wegen des Dreiers oder?
Meinst du, einen für die schönen Frauen, einen für den Sex und weiß ich nicht, wofür soll ich den dritten geben?
Einen war der Kameramann nicht betrunken. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, deswegen gebe ich 2.
Die Bilder waren schon ganz okay gemacht. Auch so dieses dauernde durch den Flur fliegen mit der Kamera. Einmal am Anfang des Films und einmal am Ende des Films. Wo die Wohnung ja doch 2 unterschiedliche Gesichter hat. Zwischen diesen beiden Zeitpunkten. Das war schon ganz schön gemacht. Also das mit dem Kameramann, da könnte man theoretisch noch einen dritten Punkt für raushauen. Aber so insgesamt fand ich den Film auch sehr plump. Und deshalb, dann sage ich jetzt 2,5. So, dann
wow.
Okay. Hätten wir das auch. Ja. Was haben wir noch so auf der Agenda?
Wir hatten, die Claudia hatte angekündigt, jetzt ein bisschen unangenehmes Thema, so, sonst haben wir immer so lustige, fröhliche Sendung. Hatte ja letzte Woche angekündigt, dass sie nach Paris fahren würde und sie war auch am Freitag in Paris, also vergangenen Freitag, da als die Anschläge in Paris waren. Dort, aber sie hat sich dann relativ schnell gemeldet, dass sie nicht betroffen ist und wenn ich das richtig verstanden habe, hatte sie da auch die Stadt schon wieder verlassen. Vielen Dank der Nachfrage von einigen Hörern bei uns auf diversen Kanälen.
Ich habe gesehen, du hast das alles beantwortet, sowohl in den Kommentaren als auch auf Twitter und überall.
Genau, ich habe dann mal schnell geschrieben, weil es kam dann doch recht schnell die Nachfragen.
Ja. Ja, tragische Sache, aber in dem Fall zumindest für Claudia, die ja da in der Nähe war, gut ausgegangen.
Ja.
Toi, toi, toi. Zurück zu was Interessanterem, oder na, was heißt interessant? Ja. Also,
wir wollen ja jetzt auf
Fröhlicherem. Nee, wir wollen ja jetzt nicht das Thema breit treten. Ich glaube, wenn man sich zu dem Thema schwermütig machen lassen will oder einfach nur informieren will, dann gibt es da wesentlich bessere Media-Outlets als wir. Wir haben ja auch nichts dazu beizutragen in dem Sinne.
Ja.
Zu was anderem. Du hast eine App.
Ja, ich habe mir vor ein oder zwei Wochen die App Flux für den Mac runtergeladen.
Das ist also das Ding, was
Punkt Lux.
Das ist das Ding, was das Bild, was den Bildschirm gelb macht.
Ja, genau. Also so, je später der Abend wird, umso gelber wird der Bildschirm. Ich habe ihn jetzt so ein bisschen eingestellt, dass es so erst später losgeht mit dem richtig gelb. Man darf natürlich nicht versuchen, dann irgendwie Fotos nachzubearbeiten oder gar auszusortieren oder irgendwas.
Oder so eine gleißend helle Beleuchtung zu haben, wie du sie jetzt im Zimmer hast, dann sieht es eigenartig aus.
Ja, dann wirkt es sehr gelb. Aber wenn man so gemütliche, dunkle Beleuchtung hat, dann ist es eigentlich schon schön. Also, weißt du, wenn ich am Schminktisch nur die oberen Lampen an habe oder so, dann ist es cool.
Also es verändert sozusagen die Weißtemperatur oder wie nennt man den Weißpunkt?
Ja, Farbtemperatur.
Und die Idee ist so ein bisschen den Sonnenuntergang an deinem Bildschirm nachzuvollziehen, damit du so langsam in diese Abendstimmung kommst.
Ja, und es wirkt. Also ich kann da nicht lange dran sitzen, weil dann wäre ich total müde.
Sehr schön.
Ja.
Also jetzt nicht unbedingt ein Productivity-Tool, sondern so ein Tool, was dich davon abhält, noch Productivity zu machen und dir sagt, geh mal ins Bett, ist Abend.
Ja, genau.
Okay. Ach so, das heißt, du hast es für den Mac runtergeladen?
Ja, genau.
Ach so, ich hatte nämlich gedacht, du hättest das fürs iPhone empfohlen. Weil,
das gibt's fürs iPhone auch?
Ja, nicht mehr. Okay. Das kam vor ein paar, also für den Mac gibt's das schon sehr lange. Und dann gab es
Ach so, dann gibt's das auch immer noch.
Ich das gibt's.
Angefangen, dass es nicht mehr. Da haben wir
schön aneinander vorbeigeredet. Da haben wir uns vorhin in der Pre-Show falsch verstanden. Ich dachte, du wolltest, weil das war jetzt gerade vor 2-3 Tagen erst in den News. Flux.
Ich bin mit meinem Podcast 4 Wochen hinterher. Ich erfahre das in 4 Wochen.
Ich habe das in meinem RSS-Reader gelesen und nicht in den Podcasts.
Ach so.
Also das kam fürs iPhone raus, aber weil das natürlich nicht die Bildschirmhelligkeiten, vor allen Dingen die Bildschirmfarbton für andere Apps und für den Homescreen und alles, sowas lässt Apple ja nicht in den App Store solche Apps, die solche weitgreifenden Systemeingriffe machen. Also hat sich diese Flux-Firma gedacht, jetzt kann ja jeder mit seinem Xcode auf dem Mac eine App nehmen und kann die direkt am App Store vorbei aufs iPhone ballern und haben die App als zum Selbst draufladen sozusagen. Dann musstest du Xcode installieren und musstest. Nee, ich glaube nicht, dass sie den Source verbreitet haben. Ich glaube, sie haben irgendwie so ein Bundle verbreitet, was du dann irgendwie selber drauf spielen konntest. Ich habe es nicht selber ausprobiert, keine Ahnung. Und das Ding haben sie dann verbreitet und haben damit wohl gegen irgendeine Art von Apple Developer Agreement verstoßen. Jedenfalls gab es das Teil 2 Tage zum Runterladen oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Ich habe es jetzt nicht genau verfolgt. Und dann stand überall drin, so nach dem Motto, was wir vorgestern berichtet haben, könnt ihr vergessen. Apple hat angerufen, hat gesagt, ist nicht, und dann haben sie es runtergenommen. Und deshalb habe ich vorhin gedacht, das ist jetzt ein blöder Pick für die Hörer. die können das gar nicht mehr runterladen. Für den Mac gibt es das nach wie vor. Da kannst du ja machen, was du willst.
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das fürs iPhone so clever ist, weil die App muss dann permanent im Hintergrund laufen, weil sie dauernd Background-Zugriff braucht. Das saugt dir mit Sicherheit den Akku leer. Das könnte ich mir nicht vorstellen, dass das so ohne weiteres abgeht. Aber gut, ich habe es noch nicht ausprobiert. Kann ich eigentlich nicht viel drüber sagen.
Oder es müsste halt irgendwo ganz krass in die Lichteinstellung vom Handy eingreifen. Ich weiß nicht, ob man das möglich haben möchte.
Naja, aber nicht nur eben einmal eingreifen und da einen anderen Wert reinschreiben, sondern permanent irgendwie immer wieder aufwachen, gucken, wie spät es ist, neue Werte reinschreiben, wieder schlafen legen.
Ja, stimmt.
Und keine Ahnung. Gut, es ist jetzt natürlich auch nur irgendwie eine Aktion, die irgendwie 3-4 CPU-Cycles dauert und dann kann das Ding wieder pennen gehen. Insofern, so viel Akku kannst du nicht brauchen, aber egal. Gibt's jetzt eh nicht mehr. Ist wurscht. Die App, die das Handy rot macht.
Ja, Handy würde ich es auch nicht haben wollen, aber iPad, glaube ich, fände ich das schön.
Ja, also manchmal muss ich ja sagen, die niedrigste Lichteinstellung vom iPhone, wenn man das auf ganz dunkel stellt, ja, und man hat das dann so in so einem, weiß ich nicht, hier abends, in so, man hat noch eine Lampe im Zimmer an, dann denkt man immer, oh, das ist schon ganz schön dunkel. Aber wenn man dann im Kino sitzt beispielsweise und mal eben kurz gucken will, wie lang dieser Film ist und ob der irgendwie doof ist oder keine Ahnung, weil eben den IMDb-Eintrag überfliegen zu dem Sneak-Film, dann denke ich mir immer, boah, ist das Handy hell? Und dann gehe ich in die Lichteinstellung und denke mir, ich mache jetzt mal dunkel. Dann stelle ich fest, nee, ist schon komplett dunkel. Hat die Automatik schon runtergeregelt und ist schon am niedrigsten Anschlag. Da bin ich immer sehr froh, dass die IMDb-App einen schwarzen Hintergrund hat. Weil sonst, also da würde ich mir wünschen, man könnte es noch viel dunkler stellen.
Ja, das stimmt wohl.
Tja, naja, gut. Nächstes Thema und damit auch letztes Thema, vielleicht ein etwas längeres. Ich hatte da mit Claudia vor einiger Zeit, ich glaube im September schon mal drüber gesprochen. Und zwar To-Do-List-Apps. Ich hatte da ja gesagt, dass ich auf To-Do-List umgestiegen bin. Ich habe auch mittlerweile nochmal einen Blogartikel darüber geschrieben, wo ich das länglich breit gewalzt habe. Und dann
habe ich die Woche gelesen.
Und dann habe ich von dir erfahren, dass du auch umgestiegen bist kürzlich. Und zwar auf was anderes. Und deshalb müssen wir da jetzt nochmal drüber reden.
Genau, was heißt umgestiegen? Ich bin eigentlich von, ich schreibe überall mal irgendwo ein To-Do auf, hin über das Getting Things Done Buch von David Allen, dann bei Omnifocus gelandet. Für Mac und Handy und iPad und alles drum und dran.
Aber eben nicht für Windows, ne? Und nee, auch nicht für Web.
Nee.
Omnifocus hatte ich ja auch auf meiner Liste und hätte ich auch gerne genommen, aber eins meiner Kriterien, so wie ich das auch aufgeschrieben habe, den Link zu meinem Blogartikel werde ich mal reinkleben, ist gewesen, und das ist der Grund, warum ich auf Todoist umgestiegen bin von Things, weil das ist auch nur iPhone, iPad und Mac. Eins der Bedingungen war, dass ich entweder eine Webseite kriege, wo ich das cloudmäßig machen kann, oder dass ich eine Windows abkriege oder am besten beides. Und das kann Omnifocus leider auch nicht. Das bedauere ich auch nach wie vor, aber deshalb bin ich nicht bei Omnifocus gelandet.
Ja, das ist echt schade.
Wie machst du das in der Firma? Hast du doch auch Windows-Rechner, oder?
Ja.
Hast du deinen Mac dann immer dabei? Oder?
Nee, ich hab's iPad oder iPhone dabei und da liegt's halt direkt auf der ersten Seite und dann klick auf. Dann
okay. Sieht man's. Aber auch halt kein Cut and Paste mit der Windows-Kiste, wenn irgendwas reinkommt in der Firma, so hier, das würde ich gerne mal.
Ja, dann Forward nach Omnifocus. Also ich habe einfach einen User Omnifocus angelegt und dem schicke ich halt dauernd Mails und dann landet es direkt im Omnifocus.
Ja, das ist auch gut. Das konnte Things auch nicht, glaube ich. Das kann Todoist auch. Brauche ich jetzt eigentlich quasi nicht, weil ich es ja auf dem Windows E habe und es mit Steuerung C, Steuerung V schneller drüben ist, als es dahin zu mailen.
Ja, klar.
Ja. Aber hätte Things das gekonnt, wäre das auch eine Idee gewesen. Das wusste ich jetzt vielleicht nicht, dass Omnifocus das kann. Das wäre noch eine Option gewesen. Ansonsten, was macht Omnifocus anders als mein Todoist, oder?
Dazu kenne ich ja dein Todoist viel zu wenig. Ich weiß, dass pro Element nur einen Kontext haben kann. Das war ja für dich auch was, dass es mehrere Kontexte haben kann.
Ja, jedes Element kann bei mir eher so Tags, also so Etiketten kriegen und davon kann ich beliebig viele dran kleben. Es kann nur in einem Projekt sein, aber es kann beliebig viele Tags kriegen.
Genau, und hier kannst du halt ein Projekt, einen Kontext. Das ist ja quasi das Tag.
Okay, aber war.
Und zurückstellen und Fälligkeit kannst du noch. Und natürlich Notizen.
Und kann es dauern? Das kann To-Do's nämlich nicht.
Nee.
Also, dass man im To-Do sagen kann, du bist ein Brocken, doch, der dauert doch 3 Tage oder so?
Doch, geschätzte Zeit steht hier. Sehe ich gerade.
Und kannst du, wenn du einem To-Do eine Fälligkeit gibst und sagst, das muss bis Freitag erledigt sein, kannst du dem dann sagen, dass du ab Mittwoch damit anfangen möchtest? Dass es dich sozusagen Mittwoch...
Ich stelle es dann zurück und dann taucht es in der Mittwochsliste unter zurückgestellt auf, taucht in der Donnerstagsliste nicht auf und taucht in der Freitagsliste auf, weil es da fällig ist.
Aha, okay. Weil ich finde das immer ein bisschen schwierig. Das kann Todoist nämlich auch nicht so richtig. Todoist kann ein Fälligkeitsdatum. Und wenn ich jetzt sage, okay, fällig Freitag und das To-Do ist wirklich Freitag fällig, weil ich muss das Freitag abgeben oder so.
Ja.
Dann könnte ich nur noch eine Notification einrichten für Mittwoch oder so. Könnte ich sagen, okay, klingel mal Mittwoch, dass ich weiß, dass ich das Freitag machen muss. Aber wenn ich wirklich wollte, dass ich damit Mittwoch schon anfange, weil ich irgendwie bis Freitag fertig sein muss, dann müsste ich entweder irgendwie das To-Do in mehrere Sub-To-Dos zerlegen und davon einige Mittwoch und einige Donnerstag fällig werden lassen, dass ich so sagen kann, okay, ich muss Mittwoch schon das gemacht haben, ich muss Donnerstag das erledigt haben, damit ich Freitag das Gesamtkonzept fertig habe. Oder ich könnte halt sagen, okay, das To-Do ist Freitag fällig und soll Mittwoch klingeln, aber dann taucht es in der Mittwochsliste nicht auf.
Und okay, das hier klingelt es nicht Mittwoch, sondern es ist halt nur unten in der Liste drin. Oben sind deine fälligen, unten sind deine zurückgestellten.
Was bedeutet zurückgestellt in dem Kontext?
Das ist quasi, ist heute noch nicht verfügbar, weil du erst morgen damit anfangen willst.
Okay. So. Zurückgestellt ist dafür ein komisches Wort. Wie heißt denn das auf Englisch?
Weiß ich nicht. Warum habe ich das eigentlich auf Deutsch? Überhaupt. Na, egal.
Komisch.
Ja, und du kannst ja halt dann eben die ausblenden lassen, die du an dem Tag nicht machen kannst. Und eigentlich möchtest du das dann auch eventuell wieder über Projekte und so, dass du dann eben reingehst oder in Kontexte gehst, was du ja auch geschrieben hast, so, okay, ich sitze jetzt gerade dran und schreibe Mails. Was wollte ich denn noch für Mails schreiben? Ach, dann kann ich noch das und das und das schnell raushauen und so weiter.
Genau. Ich habe auch so ein Tech-Telefonate oder so, wenn ich dann in der Firma am Telefon bin oder gerade irgendwie, was ist, ich, alle sind aus dem Raum, ich bin alleine, sodass ich in Ruhe telefonieren kann und nicht irgendwie mehr andere Leute, die auch telefonieren, das Gehirn querlabern.
Ja, das, das ist fies.
Dann gehe ich in diesen Telefonat-Tag und dann mache ich halt Tag-Firma und Tag-Telefon. Mhm. Dieses, also als Filter die Kombination und dann sehe ich halt, okay, die drei Leute wollte ich noch anrufen und dann mache ich das.
Ja, also bei OmniFocus ist es so, dass du Ordner hast, in denen Kontexte sind. Also du hast dann quasi einen Arbeitsordner und da gibt es Anrufe drin. Und dann gibt es halt vielleicht noch einen Privatordner, wo Anrufe drin sind, sodass es, dass du darüber das machen kannst. Aber dann kannst du halt zwei Ebenen machen, fertig. Also zwei Tags für dich.
Ja, klar. Aber wenn ich jetzt nur in meinen Telefonat-Tag reingucken würde, würde ich halt alles auf einen Blick sehen, was irgendwie Telefon ist.
Ja.
Da sehe ich dann halt auch, dass ich noch die Autowerkstatt anrufen wollte, was eigentlich privates Telefonat ist. Und ich sehe, dass ich den Kunden anrufen wollte, was ein berufliches Telefonat ist. Aber ich sehe halt alles, was irgendwie Telefon ist.
Ich glaube, es geht, also es gibt da noch eine noch teurere Version, wo du dann so Fokus auf bestimmte Sachen machen kannst. Und dann funktioniert das auch so ein bisschen besser.
Okay.
Ja. Was ich total cool finde, ist die Wiederholungsfunktion. Das heißt, wenn du bestimmte To-Dos hast, dann kannst du sagen, okay, wenn ich die abgehakt habe, dann sollen die in 2 Monaten wieder auftauchen. Oder in einem Tag. Oder wenn die sollen wieder zurückgestellt werden bis zu einem bestimmten Punkt und dann wieder da sein.
Kann er beide Versionen, relativ und absolut? Also Beispiel, irgendwas muss immer am 1. des Monats passieren. Und wenn ich es dann aber erst am 3. mache, also am 3. erst abhake, weil ich am 1. und 2. nicht dazu komme und es jeweils irgendwie weiterschiebe und ich hake es dann am 3. ab, dass er dann trotzdem sagt, im nächsten Monat musst du es wieder am 1. machen, weil es immer am 1. passieren muss, egal ob du dich letzten Monat verspätet hast. Und es gibt andere Sachen. Da ist es so, wenn du es erst am 3. abgehakt hast, dann muss es erst in einem Monat wieder passieren. Demzufolge verschiebt es sich dann in die gesamte Zukunft und fängt dann erst am 3. an. Wenn du da wieder einen Tag später bist, dann ist es immer am 4. und so. Also die Frage, wann der nächste kommt, kommt er einen Monat, nachdem er hätte sein sollen, oder kommt er einen Monat, nachdem er passiert ist? Also die beide Varianten kann es ja geben in unterschiedlichen Kontexten.
Du kannst einmal sagen, dass es jeden Monat am 1. fällig ist, glaube ich. Oder du sagst halt, wenn du es zumachst, ist es wieder fällig in einem Monat.
Bei Todoist kann beides. Du kannst da so einstellen, ob du so einen relativen oder so einen absoluten gerne hättest, wie der sich wieder renewen soll. Was er aber nicht kann, ist, oder ich bin zu blöd dafür, beziehungsweise ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das schon mal probiert habe. Wenn ich ein wiederkehrendes To-Do habe, ich habe zum Beispiel das wiederkehrende To-Do drin, dass ich, wenn die Sneakpot-Folge erschienen ist, dass ich dann den Facebook-Post und den Twitter-Post dafür formuliere. Da gibt es zwar, ich weiß, Hörer werden mir jetzt gleich schreiben, dass ich da Automatiken für machen kann, allerdings schreibe ich da jedes Mal noch so einen semi-gewitzten blöden Text hin und deshalb mache ich das immer von Hand.
Sneakpot ist eben handgemacht.
Das ist, ist handgeklöppelt.
Automatik.
Das ist ein handgeklöppelter Werbepodcast. Also die Werbung für den Podcast ist handgeklöppelt, das ist, was ich sagen wollte. Und da habe ich ein wiederkehrendes To-Do und das ploppt immer am Dienstag oder am Mittwoch, glaube ich, auf. Und wenn ich das verpeile, ich glaube, dass dieses To-Do kann ich nicht in den nächsten Tag schieben. Oder zum Beispiel immer am Ende des Monats schreibe ich ja meinen Twitter-Rückblick auf den Blog. Mhm. Und um mich daran zu erinnern, habe ich auch eine wiederkehrende Aufgabe, die kommt, glaube ich, am 28. Und die sagt mir, du übrigens in den nächsten 1-2 Tagen musst du mal deinen Twitter-Rückblick schreiben. Und diesen wiederkehrenden Termin kann ich, glaube ich, nicht sagen, hier, verschieb dich mal auf morgen, ich habe heute keine Zeit dafür. Oder vielleicht habe ich es auch nicht probiert. Ehrlich gesagt bin ich jetzt gar nicht sicher. Während ich das erzähle, fange ich an zu zweifeln. Aber gut, muss ich vielleicht nochmal ausprobieren. Aber das sind so Sachen, auch diese wiederkehrenden Termine. Neulich habe ich irgendwie dem Ding versucht zu erklären, bei irgendeinem Termin, dass ich das gerne an jedem letzten Tag im Monat, nämlich genau für diesen Twitter-Rückblick, da wollte ich ihm sagen, jeder letzte Tag im Monat, das hat er irgendwie nicht kapiert. Und da habe ich den 28. genommen. Ich dachte, ja, den gibt's immer. Aber eigentlich hätte ich gedacht, das müsste, vielleicht bin ich auch nur zu blöd gewesen, weil da ist so eine Natural Language-Eingabegeschichte drin. Ja. Dann habe ich auch nochmal irgendwas versucht, jeden zweiten irgendwas. Und dann hat er genau jeden zweiten Dienstag im Monat oder so.
Mhm.
Und da hat er das dann irgendwie nicht kapiert. Da hat er dann irgendwie zweiten und Dienstag und dann hat er diese Natural Language-Eingabe, hat da irgendwas draus gemixt, was irgendwie nicht, und dann war das 2016 das nächste Mal. Irgendwann im Mai oder so.
Oh ja, das habe ich auch schon mal gemacht.
Und dann habe ich gedacht,
das ist was weggeschoben, das ist einfach, wo ist das jetzt?
Genau, und dann habe ich nämlich, das war irgendein berufliches To-Do, was auch immer um den 20. oder so, es ging irgendwie um den 20., jeden 20. irgendwas. Und das, dann erinnerte mich irgendwann ein Kollege dran, hat gesagt, hier denkst du noch dran, das und das zu machen. Und dann dachte ich mir, ja, hast du recht. Und wo ist eigentlich das To-Do hin, dass mir das hätte sagen sollen? Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe geguckt, bei heute, gestern, morgen, und dann, nö, das ist hier nicht. Und dann habe ich mich in den entsprechenden Projekten da irgendwie runter und dann stand das Ding wie 22. Mai 2016. Und dann dachte ich mir so, hä? Was ist das für ein Scheiß? Und dann habe ich das repariert und jetzt geht's. Aber also man kann sich da auch ins Knie schießen, wenn man nicht hinguckt.
Ja, das ist echt gefährlich.
Vor allen Dingen, es ist ja, wie du immer sagst, hier mit dem Sneakpot auch so, ne? Wenn du es ins Mikro geredet hast, ist es aus dem Gehirn und das ist natürlich für so eine To-Do-Listen-App ganz genauso.
Das möchte man ja.
Ja, genau. Eingetippt, das Ding macht es, das erinnert mich daran. Und jetzt muss ich mein Gehirn und meine Aufmerksamkeit damit nicht mehr belasten. Und ich denke da jetzt auch wirklich nicht mehr dran. Und wenn dann die Technik versagt, bist du am Arsch. Das ist schon so. Also man will sich darauf verlassen können.
Ja.
Also, was ist noch dein letztes Argument, warum ich doch noch auf Omnifocus umsteigen soll? Was daran so geil, außer dass es teuer ist? Ist es wenigstens extrem hübsch?
Es sieht schon sehr schön aus, ja.
Bei Todoist nervt mich ein bisschen, dass diese Eingabe für Tags und so weiter, da ist so eine Automatikerkennung drin, die manchmal, also du hast so ein Eingabefeld und dann hast du für die ganzen Zusatzdinge wie Tags und Reminder und Fertigkeiten so, hast du so einzelne Felder, aber er versucht auch aus deinem Text heraus, wenn du zum Beispiel vor ein Wort ein Add davor machst, dann merkt er, das ist ein Tag und erkennt er das automatisch. Mhm. Und wenn du reinschreibst sowas wie am Mittwoch oder so, dann checkt er auch sofort, dass am Mittwoch wahrscheinlich das Fertigkeitsdatum ist.
Das ist cool.
Aber manchmal erkennt er auch aus Wörtern Textzusammenhänge, die du gar nicht meinst. Wenn du da zum Beispiel Mittwochslotto reinschreibst, dann denkt er, Mittwoch ist irgendwie ein Fertigkeitstermin. Und dann, nee, ist nicht. Wenn ich dienstags Mittwochslotto abgeben will, dann hast du das Mittwoch gefälligst zu ignorieren. Und das ist dann, dann musst du...
Aber das ist ja auch echt schwer.
Natürlich ist das schwer, aber manchmal erkennt er dann halt Sachen in den Text, die du ihm dann irgendwie durch Mausklicks und draufklicken und rechte Maustaste und doch nicht machen und so wieder abgewöhnen musst. Wo ich manchmal denken würde, gib mir einfach ein vernünftiges Interface, wo ich mit Tab durchspringen kann und lass diesen Erkennungsquatsch bleiben, da bin ich schneller. Aber ich glaube, das ist so ein Power-User-Ding.
Das ist halt bei Omnifocus so. Da gibst du ein neues Dings hier, na wie heißt Tätigkeit ein und dann tappst du und dann trägst du das Projekt ein, dann tappst du nochmal, dann trägst du deinen Kontext ein, also Tag, dann tappst du und kannst zurückstellen und tappst fürs Fälligkeitsdatum.
Und was man ganz doll merkt bei Todoist ist, dass es eine absolute Mausschubser-App ist. Also es hat so Geschichten, du kannst da auch durchaus tappen, aber wenn du zum Beispiel, du drückst ein Add und fängst an zu tippen, PR für privat, dann filtert er diese Tag-Liste, dass du privat, dass du irgendein Tag fängt noch mit P an und dann hast du aber nach PR hast du dann echt nur noch privat. Und dann drückst du Enter, weil in dieser Dropdown-Liste unter deinem Eingabefeld halt jetzt nur noch das eine übrig ist und es ist auch gehighlightet. Und dann drückst du Enter, dann übernimmt er das. Und dann geht diese Dropdown-Liste wieder zu. Und eigentlich müsstest du ja jetzt mit dem Cursor hinter dem Tag stehen zum Weitertippen.
Ja.
Und der Cursor, zumindest in der Windows-Version, das ist die, die ich am häufigsten, also die Mac-Version am Desktop benutze ich nicht so wahnsinnig oft, eher dann das Handy ist vielleicht das häufigste und das zweithäufigste ist die Windows-Desktop-Version in der Firma. Und da ist dann der Cursor irgendwie noch so unsichtbar in dem Tag drin. Und dann, keine Ahnung, wenn ich dann weitertippe, dann verratzt er das Tag. Danach ist es quasi, wenn ich weitertippe, habe ich entweder ein neues Tag erzeugt, was dann privat und was ich danach tippe heißt. Oder aber ich muss irgendwie nochmal Space drücken oder das ist total beschissen. In der Regel klicke ich dann mit der Maus nochmal in das Feld rein, damit der Cursor sich von diesem Tag löst und ich dahinter weitertippen darf. Und da ich ja selber auch öfter mal Anwendungs-UIs für so Desktop-Anwendungen, die reine Produktivität sind, so ich kann, muss ich offen zugeben, keine schicken, tollen Designer-Apps machen, die irgendwie geil heiß aussehen. Aber was ich hinkriege, wenn ich meine Apps schreibe, ist eine ordentliche Fokussteuerung, die dem User nicht im Weg steht. Und bei sowas werde ich rasend. Also da würde ich gerne drauf prügeln auf denjenigen, der das verkackt hat.
Verstehe ich sehr gut.
Da darf die App gerne ein bisschen hässlicher sein, aber der Fokus gehört dahin, wo ich weitertippen kann und nicht irgendwie klebt an dem Tag dran und macht irgendeinen Blödsinn. Weil wenn ich mit Enter bestätigt habe, dann habe ich meine Wahl getroffen, dann will ich danach was anderes weiterschreiben.
Ganz genau, ja.
Egal. Kurzes Pet-Peeve an der Stelle.
Oh ja.
Ja. So. Ich glaube, du wolltest keine so ewige Sendung machen, weil du todmüde bist, hast du vorhin gesagt.
Ja, kurz noch, benutze irgendwas, wo du so ja, Zeug drin sammelst, irgendwie Texte, Auszüge, Bilder, wo du nochmal drauf zurückkommen willst.
Evernote? Genau. Ich hatte auch mal einen Premium-Account, der ist dann aber abgelaufen.
Okay.
Dann habe ich ihn nicht verlängert, weil ich gedacht habe, so richtig viel knall ich da nicht rein pro Monat, dass ich jetzt über die Free-Grenzen hinauskam. Benutze ich aber durchaus. Du hast es hier ja auch reingeschrieben. Lass mich gerade mal mein Evernote aufmachen, dann kann ich dir sagen, wie lange ich das schon benutze. Ich scroll mal nach ganz, ganz unten. März 2008. 9.
Ach, 8. Sehr.
Nee. 9. Die ist sehr klein, die Zahl. Ja.
Ja, das ist ja schon einiges.
Ja, und es hat sich durchaus die eine oder andere Notiz in der Zeit da drin angesammelt und ich mag das sehr.
Pumpst du irgendwas automatisch rein?
Nee, gar nicht. In mein Evernote nicht.
Okay.
Es ist so ein reines, ich drücke dann öfter mal in so einem Browser-Plugin, gibt es ja dafür, so auf diese Seite oder diese Markierung nach Evernote kleben. Wenn ich irgendwas habe, wo ich auch denke, scheiße, das findest du nie wieder. Ich bin nicht so ein Freund von Bookmarks im Browser. Ja. Das habe ich mir irgendwann mal abgewöhnt.
Käse.
Und es gibt manchmal so Sachen, wo du lange nach gegoogelt hast, wo du dann irgendwie mit kompliziertesten Google-Anfragen und dann bist du 100 Mal bei irgendwelchen Seiten gelandet, die scheiße sind. Dann hast du irgendwann mal eine in der Hand in irgendeinem obskuren Forum einen Link gefunden, den es nicht mehr gab, den dann über die Wayback-Maschine gesucht oder so. Und dann endlich diese Seite, die eigentlich schon lange offline ist, gefunden und dann denkst du dir, das ist jetzt die Information, das muss ich unbedingt aufheben, weil das finde ich nie wieder. Und solche Sachen kommen dann auf jeden Fall mit guten Tags auch ins Evernote rein, dass ich die auch 8 Jahre später da noch wieder rauspuzzeln kann.
Okay, ja. Das verwende ich noch zu wenig, glaube ich.
Ja, ich merke...
pumpe da eigentlich nur irgendwelche Artikel rein, die ich gut finde. Aber mittlerweile ja, ist es eher so, dass ich, also ich habe das IFTTT so gebaut, dass ich gesternte Artikel da reinschiebe, aber oftmals benutze ich das Stern jetzt auch, um es mir ins Omnifocus zu schieben, dass ich dann irgendwann den Artikel später lese, also das quasi ein Read It Later draus mache. Aber das jetzt passiert halt beides gleichzeitig im Moment und das ist nicht so gut.
Nee, das stimmt. Also Read It Later mache ich mit Instapaper. Zum einen...
Das habe ich drauf, benutze ich gar nicht.
Ja, also damit mache ich ein Read It Later, weil ich lese halt in Reader und in Reader kannst du einfach sagen, send to Instapaper. Dann ballert er das nach Instapaper. Und wenn bei Instapaper 1, 2, 3 Artikel zusammengekommen sind, schickt er das per E-Mail an meinen Kindle. Ich muss es dann nicht am Kindle lesen, kann ich dann aber. Und Instapaper ist für mich so eine Sammlung von Dingen, die ich noch lesen muss. Und da drin kann ich dann auch wieder faffen und Dinge ins Archive schieben oder löschen, wenn ich, nachdem ich es gelesen habe, sage, okay, einmal gelesen reicht. Dann lösche ich es. Oder wenn ich sage, einmal gelesen war aber ein geiler Artikel, will ich irgendwie aufheben, dann Archive. Und ansonsten, ja, einfach lesen halt. Und das mache ich aber auch nur, weil meine Fever Installation fürs RSS hin und wieder hingeht und irgendwie Sachen, die älter als, ich weiß gar nicht, was da die Grenze ist, dann einfach killt. Oder wenn die nicht mehr im RSS-Feed sind, haut er sie raus oder irgend so ein Blödsinn. Also in Fever kann ich mich nicht darauf verlassen, dass die Dinge für immer da bleiben, wenn ich sie nicht als gelesen markiere. Und deshalb muss ich sie woanders hinbringen. Aber okay. Evernote ist bei mir ganz klar nicht für Artikel, die ich noch lesen will, sondern nur für Dinge, die ich schon gelesen habe, wo irgendwie klar ist, diese Information möchte ich aufheben, diese Information möchte ich archivieren. Nicht so sehr Essays oder Texte oder sowas, sondern rein Infos. Wenn ich irgendwo eine Seite finde, wo irgendwas erklärt ist, irgendwie, was weiß ich, große Abhandlung zum Thema, warum funktionieren Akkus oder welches ist das geilste Lötgerät oder sonst irgendwas, dann klick. Das Letzte, was ich eingefügt habe, zum Beispiel, habe ich versucht, die Maße von den Gardinen bei einem T3 zu recherchieren, weil wir jetzt über den Winter neue Gardinen nähen lassen wollen. Und da ist natürlich die Frage, wenn man da irgendjemanden nähen lassen will, dann muss man ihm sagen, wie groß die werden sollen. Und wenn ich jetzt nicht alle ausbauen und vermessen möchte, sondern irgendwie vielleicht denke, das muss ja im Internet irgendwo dokumentiert sein, wie die Maße von den Originalgardinen sind, dann recherchierst du dir da einen zurecht und suchst und suchst und suchst in irgendwelchen uralten Webseiten aus den 90ern, findest du dann irgendwo was und dann erstmal, okay, das muss ich aufheben und bevor der seine Seite abschaltet, zack und ab ins Evernote, dann da habe ich diese Information ein für alle Mal aufgehoben.
Okay, ja.
Ja, und Drinkrezepte gehen bei mir auch ins Evernote. Gibt es einen Tag Cocktails und dann landen die da drin.
Ja, habe ich auch. Habe ich noch nie welche dann wieder draus gemacht.
Ja, ob ich da reingucke, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Können wir nächstes Jahr noch drüber reden.
Ich habe auch so ein Projekt, das nennt sich Drinks zu versuchen. Da kippe ich die dann einfach rein.
Ja, auch schön.
Ja. Dann kann ich, wenn ich an der Bar bin, kann ich zumindest einfach gucken, so okay, was habe ich denn da in diesem Projekt jetzt zu tun.
Ich habe übrigens noch 2 Dinge in dem To-Do-List für heute. Das wird knapp, weil ich habe nur noch 23 Minuten.
Oh.
Und das ist die Affiliate-Links in den letzten beiden Sendungen nachtragen, weil ihr ja keine Affiliate-Links macht. Steht in meinen To-Dos. Und danach wird es mir einen schönen Abend wünschen, wenn ich die wegklicke. Dann macht es immer so einen lustigen, keine weiteren To-Dos, genießen Sie Ihren Abend. Oder genießen Sie Ihren Nachmittag oder so. Je nachdem, das macht es dann tageszeitabhängig, ist es dann immer freundlich zu mir.
Sehr schön. Bei mir steht keine Objekte.
Ja, da ist To-Do ist netter.
Ja, das stimmt. Ich werde trotzdem jetzt einfach Omnifocus schließen. Nein, ich schließe es nicht, dass ich falsche Taste drücke und hier der Podcast zu Ende ist.
Den Reaper abschießt, fertig aus, Skype zu, Ende der Diskussion. Das ist übrigens die erste Sendung über mein neues Audio-Interface. Ich besitze jetzt ein schönes Sapphire 24.
Wow.
Das müssen wir jetzt nicht weiter.
Da können wir das nächste Mal, ich schreibe mal unter die nächsten Sendungen, sprechen wir noch über das neue Audio-Interface. Weil
können wir gerne machen.
Interessiert ja durchaus den einen oder anderen.
Genau, machen wir so eine Ecke, how did this get made, Sneakpot.
Genau.
Gut, dann mache ich in der Zeit, während du das schreibst, mal eine kleine Abmoderation. Ich bedanke mich bei unseren Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören und für die Treue für 400 und hast du nicht gesehen, Sendungen.
10.
Ich habe schon wieder nach meinem Tragic MacPad gegriffen, was nicht da ist. Deshalb konnte ich jetzt nicht auf die andere Dings umzuschalten, um die Sendungsnummer zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne Kommentare auf iTunes, auf sneakpot.de, bei Twitter oder bei Facebook oder Flatter-Knöpfe drücken, Amazon-Links anklicken, wenn ihr uns unterstützen wollt. Bis nächste Woche, wo wir dann wieder einen Film besprechen, allerdings ohne mich. Ich bin in Berlin.
Tschüss. Viel Spaß in Berlin. Bis dann. Tschüss.
Danke. Ciao.